Prost!
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Immer wieder Dynamo, dem dynamischen Podcast. Nach einer Länderspielpause melden wir uns zurück und bevor wir zum ganzen Dynamo-Zeug kommen, erstmal, wie habe ich so die Länderspielpause verbracht? Mein ursprünglicher Plan war eigentlich, zum Sachsen-Pokalspiel zu gehen von Freital. Allerdings kam dann zwischendurch ein anderer Plan auf, denn parallel hatte der FSV Zwickau ein Nachholspiel gegen den TSV Havelse. Dafür hat man sich dann auch entschieden, was natürlich besser war, denn aufgrund der aktuellen Situation ist ja der Sachsen-Pokal erstmal pausiert, beziehungsweise wurden die meisten Spiele erstmal verschoben. Ja, wie gesagt, nach Zwickau gefahren, mit dem Zug. Da hatten wir außerdem Karten für den Stehplatz gehabt, war aber nicht weiter schlimm, war eine schöne, entspannte Atmosphäre, da auch übrigens mit 2G-Regelung. Wo ich sagen muss, die Wurst im Stadion war sehr gut, das Bier war bloß recht dünne, weil das hat einfach nie geschmeckt. Keine Ahnung, was dort haben, ob die Wernesgrüne oder sowas haben, aber das war einfach, weiß nicht, war echt nicht meins. Aber mal zum Spielerischen, Zwickau war von den Standards her, also Ecken oder so, einfach viel besser als wir in der zweiten Liga. Also die Ecken kamen auf jeden Fall immer in den Strafraum rein und auch immer an die Zwickauer ran. Und man hat auch gesehen, dass Zwickau eine Mannschaft ist, die mehr auf Kampf ausgeht. Also da wurde mehr, viel mehr geackert, viel mehr gerannt und so weiter und so fort. Ende vom Lied. Zwickau gewann 2-0 gegen Havelse. Der Ex-Dynamo Oliver Baumann hat auch noch ein Tor dazu beigesteuert. Und ist damit jetzt 8 Spiele unbesiegt in der dritten Liga. Davon 4 Siege und 4 Unentschieden. Und wir hatten ja auch eine Serie vor dem Spiel gegen Düsseldorf, die allerdings nicht so rosig ist wie die von Zwickau. Von den letzten 10 Spielen 9 Niederlagen. Das bedeutet, gegen die Fortuna Düsseldorf musste unbedingt ein Sieg her. Was braucht er für die Mannschaft? Natürlich die Unterstützung der Fans im Stadion. Wozu ich zum nächsten Thema komme. Der Boykott der Ultras Dynamo zwecks der 2G-Regelung im Stadion. Dazu noch ganz kurzer Satz dazu. Ich finde Ultras nicht schlimm, beziehungsweise ich habe nichts gegen die. Ich finde die auch meistens ganz geil. Die sind auch viel für Stimmung verantwortlich, für Choreos. Lass sich auch geile Aktionen einfallen, zum Beispiel Project X kann man nur erwähnen und sowas. Aber dass die den Stadionbesuch boykottieren, in einer Situation, wo die Mannschaft die Unterstützung braucht, wo der Verein die Zuschauereinnahmen braucht, weil es nun mal im Stadion jetzt eine Regelung gibt, wo man nur geimpft und genesen sein darf, für die der Verein nichts kann. Weder der Verein noch die Mannschaft kann was für diese 2G-Regelung. Das Ding ist also, im Prinzip bestrafen die Ultras, Anführungszeichen bestrafen, den Verein. Nur für mich persönlich gibt sich das so, als würden die Ultras sich hier über den Verein stellen, beziehungsweise andere Dinge, hier eine persönliche Agenda, würde ich sagen, oder eine Überzeugung ist das falsche Wort, eine politische Agenda, sagen wir es mal so, über ihren Verein stellen. Was, denke ich, eher nicht so zu den Ultras passt, beziehungsweise was ich auch sehr schlecht finde. Wie gesagt, insgesamt finde ich Namenssicht Ultras hier zu wichtig. Wenn sie unbedingt gegen die Regelung demonstrieren müssen, in Anführungszeichen, weil die Regelung muss nun mal sein, die Zahlen von Corona sind gerade ziemlich beschissen, dann macht das anders, macht ein paar Banner oder so, aber lass doch nicht den Verein und die Mannschaft drunter leiden. Also meine Güte, ist für mich wirklich unverständlich und das von einer Fanszene, die halt auch das Lied gedichtet hat, Dynamo, wir sind immer für dich da und der K-Block steht und so weiter und so fort, dann in solchen Situationen nicht dabei zu sein oder die Mannschaft zu unterstützen, schwach, sehr schwach. Aber genug vom Drumherum, jetzt mal zum Sportlichen. Dynamo gegen Düsseldorf, zwei Mannschaften im unteren Tabellendrittel. Zum Spiel gab es auch in der Aufstellung zwei Rückkehrer, nämlich Kevin Ehlers und Brandon Borello nach langer Verletzungspause endlich wieder in der Startelf. Proll war im Tor, Abwehr Becker, Solbauer, Akoto und Ehlers, wie gesagt. Die beiden Außen, Schröter und Borello. Und Leute, ihr wisst nicht, wie ich mich darüber gefreut habe, dass wir endlich mal wieder zwei echte Außenspieler haben. Also das Experiment dort mit Mörschel oder Kato dort rumzuwursteln, hat ja mal gar nicht funktioniert. Deswegen habe ich mich schon gefreut, dass wir wieder auf der Seite jemanden richtigen Außenspieler haben. Dazu noch Stark und Hermann im Mittelfeld und Daferner und Königsdörfer im Sturm. Und Fortuna war zuerst die bessere Mannschaft. Heißt jetzt nicht, dass sie uns übers gegen Wand gespielt haben, nein, sondern die waren teilweise um Nuancen besser. Die kamen halt mehr ins Spiel rein und hatten auch die erste Chance gehabt in der 10. Minute. Kommt der Ball auf Narey, halb rechts. Der Schuss wird aber abgeklockt von Akoto. In der 22. Minute kommt wieder Fortuna vors Tor. Ioha über links, Flanke auf Hennings, der übrigens damals das Aufstiegstor geschossen hat bei uns im Stadion. Aber dessen Molly saust links vorbei. Bis zu diesem Zeitraum, muss ich sagen, war es sehr merkwürdig, dass Dynamo nur über links gespielt hat. Es kam sehr wenig Bälle über rechts und man hat sich gefragt so, naja, warum spielt er nicht über die Seite? Da hat ja gar nichts funktioniert. Ab der 20. wurde auch mal darüber gespielt. Und jetzt kam aber auch eine Phase, die gut für die Stimmung im Stadion war. Denn der unparteiische Jöttenbeck hieß er, glaube ich, hatte mehrere Fehlentscheidungen hintereinander gehabt. Mal war es ein Freistoß, der nicht für die richtige Mannschaft gepfiffen wurde, sozusagen. Mal war es eine schrittige Einwurfentscheidung. Aber das waren so 5, 6 Stück hintereinander weg. Und man hat so schön die Entwicklung gesehen. Erste Fehlentscheidung, gab es ein paar Pfiffe. Zweite, okay, Leute werden langsam gereizter. Dritte, es wird schon langsam aufgestanden. Und dann bei der letzten Fehlentscheidung, das gesamte Stadion stand auf, komplettes Pfeifkonzert gegen den Schiri. Und wenn man böse ist, kann man sagen, die Fans haben sich vereinigt in ihrer Abneigung gegen den Schiri. Was aber gut war, eben für die Stimmung im Stadion. So eine Fehlentscheidung gibt es auch in der 29. Minute. Flanke aus dem Halbfeld auf der Ferner, der verpasst knapp den Ball und prallt an dem Düsseldorfer Verteidiger ab, aber gibt keine Ecke. Und ich muss sagen, ich aus dem J-Block habe gesehen, dass das eine Ecke war. Aber naja, der Schiri hatte nicht seinen besten Tag gehabt, genauso wenig wie die Assistenten. Nach 32. Minute, kurzer Aufreger. Kastenmeiers Pass wird von der Ferner mit dem Kopf auf Schröter gebracht. Aber Kastenmeier rettet den Ball in derselben Aktion, wäre aber ohnehin abseits gewesen. Und in der 34. Minute bekommt Alexander Schmidt eine gelbe Karte wegen Lamentieren. In der anderen Zusammenfassung hieß es, er habe den Ball zu sehr mit Wucht ins Spielfeld gebracht. Keine Ahnung, letztendlich hat es gezeigt, der Schiri hat sich richtig beliebt gemacht. In der 42. Minute plötzlich Dynamo mit dem Elfmeter. Was war passiert? Pass von Hermann in den Strafraum auf Ranzi, der im Getümmel dann nur noch Kastenmeier vor sich hat, aber dann von hinten von Clara gelegt wurde. Und Achtung, dummer Witz, Clara kann ein Elfmeter nicht sein. Das hat auch der Schiedsrichter gesehen. VAR wurde hier nicht mehr eingeschaltet. Und somit die beste Chance auf ein Tor. Machen wir es kurz, da Ferner schießt flach ins rechte Eck. Kastenmeier bleibt stehen. 1-0, ironischerweise durch eine Entscheidung des Schiris. Halbzeitfazit, bis jetzt eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Beide Mannschaften kamen nicht sehr zwingend vors Tor, weder wir noch Düsseldorf. Viel Mittelfeld und beide Mannschaften standen hinten recht sicher. Und wenn eine Mannschaft mal Offensivstationen hatte, Beispiel Düsseldorf, haben sie es einfach schlecht zu Ende gespielt. Dann geht's weiter. Wir etwas passiver, Düsseldorf mehr mit dem Ball. Und gleich im Wechsel, 45. Minute, kommt Karte für Hermann. In der 69. Minute wird dann auch noch Borrello ausgewechselt für Diabousi. Borrello mit einem guten Spiel, wo aber für mich ein bisschen die Spritzigkeit und Schnelligkeit gefehlt hat. Aber vollkommen verständlich, er war lange verletzt, war auch das erste Mal wieder mit bei einem richtigen Ligaspiel dabei. Von daher kann man wirklich nicht groß meckern. Das sind halt bloß Sachen, die mir aufgefallen sind. Und in der 71. Minute, ach, da muss unbedingt eigentlich das 1-0 fallen. Oberdorf will auf Clara spielen, spielt den aber zu kurz. Da Ferner schnappt sich den Ball und spielt zu spät und zu schwach auf Diabousi. Und der Ball konnte vom Düsseldorfer Verteidiger Clara geklärt werden. Ich denke, hätte den Pass einen Schritt früher gespielt oder etwas früher geschossen, hätte man das Ding reingemacht. War in dem Moment wirklich sehr ärgerlich. Das hätte nochmal alles ein bisschen sicherer gemacht. Aber sei es wie es sei. 74. Minute kommt noch Gio Belize für Akoto. Im Voraus, Gio Belize hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Also vom Zeitpunkt seiner Einwechslung aus. souveräne Leistung und eigentlich seine Seite immer schön verteidigt. Ich finde auch mal, dass er endlich mal verdient hat, in der Startelf zu sein, jetzt auch zum Beispiel Löwe ausfällt, weil ich denke, dass er noch zu wenig Aufmerksamkeit bei Alexander Schmidt bekommt. In der 76. Minute kommt wirklich mal der erste Abschluss von Düsseldorf, der richtig Torgefahr ausstrahlt. Henning spielt auf einer Reihe, der hält halb rechts drauf, aber trifft im Endeffekt nur Proll und das Tor bleibt sauber. Dann Schlussoffensive Düsseldorf, wir viel Zeitspiel und hinten reingestehe, ist verständlich, wir wollten halt versuchen, die Punkte zu behalten. Im Endeffekt hat Düsseldorf genauso eine gute Schlussoffensive wie wir. Es gab nochmal eine kurze Aktion, wo man zittern musste. Nach Ray Flank von rechts, der Ball kommt auf Botznik, der davor eingewechselt wurde, ist frei im Strafraum und haut ihn drüber. Und nach 94 Minuten ist das Ding vorbei. Endlich wieder 3 Punkte. Im Endeffekt, ohne Elfer, ein typisches 0-0-Spiel, wo man sagen muss, okay, wie wäre das Spiel gelaufen, wenn der Elfmeter nicht da gewesen wäre? Lass mal alles mal weg. Beide Mannschaften mit wenig Offensivgefahr. Gegen Ende hin Düsseldorf etwas mehr, aber auch nur, weil wir nicht mehr was fürs Spiel gemacht haben, eben weil wir eher verwaltet haben. Was aber auch daran liegt, dass wir eine starke Abwehrleistung gezeigt hatten. Also bis auf diese 1-2 Chancen von Düsseldorf kam der wirklich nicht hart zwingend vors Tor. Also das haben wir sehr gut verwaltet, gut konzentriert gespielt. Vielleicht hätten wir den einen oder anderen Angriff besser zu Ende spielen können, ja. Aber im Endeffekt ist das auch recht egal. Wir sind jetzt wieder Platz 13 mit 16 Punkten. 2 Punkte Abstand zu Platz 16 und 4 Punkte Abstand zu Sandhausen. Da würde ich sagen, schauen wir zu dem Zeitpunkt nochmal die Ergebnisse der anderen Spiele an. Am Freitag Hannover gegen Paderborn mit einem 0-0. Dann Sandhausen verliert glücklicherweise gegen Nürnberg 1-2. Am Samstag gewinnt natürlich Aue gegen Rostock, wie soll es auch anders sein, mit 1-2. HSV deklassiert fast schon Regensburg mit einem 4-1. Dann eigentlich eine der Überraschungen am Spieltag, Darmstadt mit einem 4-0 gegen St. Pauli. Dann das Spiel Bremen gegen Schalke, was eigentlich immer ein Bundesligaspiel war. Diesmal in der zweiten Liga 1-1 nach einem, naja, nennen wir es mal strittigen Elfmeter in der, glaube ich, 96. Minute oder so. Heidenheim gewinnt 2-1 gegen Kiel am Sonntag, genauso Sonntag Ingolstadt gegen KSC 1-1. Und eben wir mit unserem Sieg gegen die Fortuna aus Düsseldorf. So. Bevor wir zum nächsten Gegner kommen, heute mal Dynamo National, beziehungsweise das war mal ein Dynamo-Verein, weil das Problem ist, es gibt zwar noch ein paar Dynamo-Vereine, international gesehen, aber man findet über die kaum was raus, außer Einträge bei Transfermarkt. Deswegen wird erstmal unser Blick auf Dynamo Eisleben geschwenkt. 1950 gegründet als die Sportgemeinschaft Volkspolizei Eisleben, und ab 1953 SG Dynamo Eisleben. Ein paar Parallelen sind erkenntlich, was natürlich davon geschuldet ist, dass es in der DDR gewisse, Richtlinie ist das falsche Wort, Aktionen gab, dass halt gewisse Vereine ab 1953 Dynamo hießen und so weiter und so fort. Dann nochmal die Frage, wo liegt eigentlich Eisleben? Antwort, im Südharz in Sachsen-Anhalt. Dynamo Eisleben spielt in der DDR oft in der ersten Liga, was damals die zweithöchste Spielklasse war und war auch bis wenige Ausnahmen dort drin häufig vertreten. Mal haben sie 1964-65 den Aufstieg knapp verpasst. Dann 1990 fusionierten sie mit der BSG Mansfeld-Kombinat Eisleben und hießen danach Mansfelder SV Eisleben, also MSV Eisleben. Und den Namen tragen sie bis heute. 1991 schloss sich dann auch noch die Fußballabteilung des SV Südharz Eisleben an. Momentan in der Landesliga heimisch, nur eine kurze Randinfo, einer der ehemaligen Spieler von Dynamo Eisleben ist übrigens ein gewisser Gerhard Brautsch, der auch uns Dynamo-Fans geläufig ist. Die Farben heute des Mansfelder SVs sind rot-blau und sie spielen beim städtischen Sportplatz Eisleben mit 5000 Plätzen. So, nächster Gegner, Jahn Regensburg, am Freitag 18.30 Uhr auswärts. Letzten Spiele Regensburgs, eher nicht so gut. Es gab zwar einen 3-0-Sieg auswärts gegen Ingolstadt, aber dann setzte es 2 Niederlagen. Einmal gegen Hansa mit einem 2-3 und eben, wie gesagt, gegen HSV 4-1. Das letzte Spiel gegen Regensburg, übrigens auch ein Auswärtsspiel, gewannen wir mit einem 1:2 am 24. Spieltag im Februar 2020. Die Tore für Dynamo schossen übrigens Schmidt und Marc Kienok. Regensburg wird schwer. Die sind halt schon in einer guten Form. Die spielen ja auch oben mit dabei in der Zonenliga. Und also wenn wir da Punkte holen, wäre das schon wahnsinnig gut. Weil nach Regensburg kommt ja so ein bisschen das Sachsen-Derby schlechthin gegen Erzgebirge Aue. Deswegen, dass mal gut wäre, dort sich ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen. Aber ich glaube eher nicht dran, dass wir da groß Punkte holen werden. Eben aufgrund der sehr guten Form momentan und eben des guten Mannschaftsgefüges. Also wenn man sich mal den Kader von Regensburg mal anschaut, hat man bis auf Saab Prezink, der ja als Leihspieler des FC Bayern bekannt ist, keine Spieler, die übelst Namen sind. Also eher ein sehr, nennen wir es mal, flaches Leistungsgefälle in der Mannschaft. Ja, wird schwer. Wie gesagt, wenn wir halt vielleicht das nötige Quäntchen Glück haben und vielleicht den einen oder anderen Elfmeter bekommen oder einen Schiri, der auch gut pfeifen kann, wäre es machbar. Nur glaube ich eher nicht dran. Wobei ich sagen muss, dass ich hoffe, dass Alexander Schmidt jetzt nach Düsseldorf ein bisschen eine Schonfrist bekommt, auch von den Fans aus, damit nie jedes Mal, wenn wir jetzt mal verlieren sollten, gleich sofort wird, dass Alexander Schmidt gehen muss. Weil das bringt zu viel Unruhe rein. Und ich denke, wenn wir in der Winterpause noch ein paar neue Leute holen, wird auch die zweite Saisonhälfte ein bisschen rosiger aussehen als momentan. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal, wie es laufen wird. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und bis bald.
So, Schluss jetzt.